wenn hier eine bitte zweitletzte Rettung wäre. Wenn aber die beiden Brüder auch versagen, ja, dann warst du überhaupt gar nicht gläubig, nicht, wenn es so steht bei dir. Kann das auch mal passieren. Mhm. Was bleibt ihm jetzt noch etwas übrig? Nein? Nur noch jemand. Nur noch der Herr selbst. Wo? Im Allerheiligsten. Hat der Verständnis für ihn? Wenn er sich vor dem niederwirft und demütigt, seine Schuld bekennt, was ist dann? Nicht nur vergeben und alles. Dann schenkt ihm der Herr, dieser Herr, in einem Augenblick alles Verlorene wieder. Und zwar so, dass der Betreffende jetzt erstens den Herrn noch ganz anders kennt in seiner Liebe als vorher. Und so schnell fällt er nicht wieder, leidet er nicht wieder Schiffbruch von heute an. Soweit für heute. Wir hatten begonnen, einen Blick zu gewinnen in Bezug auf die Ordnungen der Himmel, und hatten das Oval kurz betrachten können, und dann begab es sich, dass ich hatte eben noch gesagt, nächste Stunde fahren wir weiter, und habe im Moment nicht daran gedacht, dass ja Bruder Messinger an dem Samstagabend, am Samstagnachmittag ankommt, und da er nur bis Dienstag, eigentlich nur bis Montagabend bleiben konnte, haben wir ihm dann alle Stunden eingeräumt, und ich habe dann nur noch ein Schlusswort jeweils gesagt. Also das Thema hatten wir angefangen, und vielleicht bis zur Hälfte oder drei Viertel angeschaut, und das möchten wir jetzt noch ergänzen und dann noch einen größeren Überblick gewinnen über die Raumordnung des erschaffenen Weltalls, die Ordnungen der Himmel überschrieben. Und nun dürfen wir gerade hier Licht machen, wahrscheinlich, jawohl, schön schon eingeteilt. Ich denke, ich bin doch einigermaßen richtig im Bild. Wir haben doch hier schon angefangen. In dieser Konferenz. Gut. Ja. Dann darf ich hier sehr kurz machen. Ein mögliches Weltall, der Kosmos, biblische Bezeichnung, wissenschaftliche Bezeichnung heute, seit anderthalb Jahrzehnten ungefähr. Dieses Weltall ist nicht unendlich, es ist endlich. Und dann haben wir gesehen, wie sie sich in Verlegenheit begeben mit der Frage, wenn es ein endliches Weltall gibt, dann ist die erste Frage eines Kindes, ja, was ist dann außerhalb dieser Endlichkeit? Ist da nichts? Und da verzichten sie auf eine Antwort. Das Weltall sei endlich, geben einen Durchmesser an sogar, von so und so viel Billionen Lichtjahren, also gewaltig, ja, sagen aber gleichzeitig, es ist endlich, aber ohne Grenzen. Erinnert ihr euch? Wie dann diese Grenzenlosigkeit erklärt wird, dass man in diesem Weltraum beliebig, unendlicherweise da herumsausen kann. Aber wir möchten wissen, was draußen ist. Eines wissen wir, dass in der Gegenwart der Schöpfung Gottes alles in bipolarer Weise sich darstellt. Nach dem Fall des ersten Geschöpfes bei der ersten Schöpfung und nach dem Fall des Menschen Es war sehr gut, alles, was Gott geschaffen hat, alles. Da kommt die Loslösung vom Schöpfer durch das Wesen, das Gott zum Herrscher über alles bisherige Werk seiner Hände bestimmt hat, den Fall Adams, des ersten Menschen. Und nun ist, ihr erinnert euch, ich habe ein Beispiel aus dem Tierreich schnell erwähnt, was den Charakter oder das Typische eines Affen betrifft. Erinnert ihr euch? Ne? Nachäffen, das ist doch negativ. Aber Gott hat den Affen nicht geschaffen, um zu zeigen, dass man alles nachäffen soll, in dummer, blöder Weise, nicht? Sondern seid meine Nachahmer. Nachahmung Gottes. Das war das Positive, sehr Gute, was Gott bei diesem Tier zur Darstellung gebracht hat. Und so bei allen Tieren. Wir könnten beliebig herausgreifen, genügt. Adler, Nebukadnezar, der große Adler mit buntfarbigem Gefieder, langen Schwingen, kam auf den Libanon, brach den obersten Wipfel einer Zeder ab und führte ihn in ein Krämerland und pflanzte ihn dort. Was ist das? Und so weiter. Adler hier, Nebukadnezar, negativ geladen. Aber der Repräsentant alles Geflügelten in der ganzen Schöpfung, eines der vier Lebewesen am Throne Gottes, hat eines Adlers Angesicht. Ist das negativ oder positiv? Positiv. Bitte, genügt. Alles bipolar. So also auch die ganze Schöpfung. Nur Stichwort. Garter, Eisenfelsspäne, Magnet, negativ, positiv. Jetzt haben wir das Bipolare in einfacher physikalischer Form. So. Und siehe da, großartige, wunderbare, plötzliche Ordnung in einem Augenblick. In dem System, was hier der Höhe nach nun vorhanden ist, heruntergeklappt, horizontal, im kleinen Geschehen der Ordnungsgesetze unseres Gottes in seiner Schöpfung, da das, was der Lehrer in der Physikstunde uns vorgeführt hat, ist das Kleinmodell für das, was Gott im Großen, im Makrokosmos in gleicher Weise nur viel gewaltiger zur Darstellung bracht und bringt und ordnet. Beispiel, so wie die Kleinwelt, in der Kleinwelt der Atome haben wir Mittelpunkt und dann ein Elektron, das da herumschwirrt. Beispiel im Makrokosmos, unsere Erde und ein Mond, der da herum, nun gemächlich ringsherum zieht, in seinen gottgegebenen Ordnungen und genau wieder in mathematischer, ausgewogener Weise, genau wie im in der Kleinwelt der Atome. Also die Übereinstimmung Makrokosmos mit seinen mathematischen, geometrischen, ordnenden Gesetzen, hat Gott in der Kleinstwelt die gleichen Ordnungen benutzt und zur Darstellung gebracht. Tatsächlich, unser Gotteswort kennt zwei Pole in der gegenwärtigen Schöpfung, einen positiven und einen negativen. Die Himmel sind mein Thron, das heißt von dem Thronsitz im gegenwärtigen Weltall in den Himmel beherrscht er die ganze übrige Himmelswelt, und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Gott schuf die Himmel und die Erde. Dann haben wir gedacht oder es gar nicht gemerkt, was wir da drin überlegt haben. Ja, da stimmt doch etwas nicht. Da ist doch nicht ein Gleichgewicht. Wie kann in einem Atemzug, in einem kurzen Satz, die Himmel, also das ganze Weltall genannt werden und unsere Erde, das Stäubchen, Staubkörnchen? Nein, das sind die Pole. Wir haben darauf hingewiesen, dass ein elektromagnetischer Pol gar keinen Raum beansprucht. Der ist einfach da und wirkt, ordnet um sich herum. Und dann haben wir entdeckt, dass Gott in seiner Schöpfung, ja, die Wissenschaft sagt weiter, das ganze Weltall könnte, was die Form betrifft, eiförmig sein, könnte bohnenförmig sein, eigenartigerweise, und könnte trichterförmig sein. Und in dieser Darstellung sind alle die drei Möglichkeiten in einer vorhanden. In dieser Darstellung vorhanden. Erde, ein Pol, negativ geladen, denn unsere Erde stellt im Weltall der Schöpfung gegenüber dem Thron Gottes das dar. Gott thront zwischen den Cherubim im Allerheiligsten. Der Gegenpol in den Ordnungen des Hauses Gottes, Allerheiligstes, Heiligtum, Vorhof, das Lager außerhalb des Lagers, horizontal Schattenriss auf der Erde, das Ganze im Weltall, die Ordnung. Außerhalb des Lagers, der Ort, wo die Sünde, jede Art von Sünde konzentriert, lagert. Das ist der Ort außerhalb des Lagers. Unsere Erde, negativer Pol, Thron Gottes, positiver Pol. Und dazwischen nun im ganzen Weltall, genau die Ordnungen, das Lager, wir werden sehen, in der Gegend hier, und dann der Vorhof, und dann das Heiligtum, und dann das Allerheiligste. Schattenriss, so. Haben wir in dieser Konferenz, ja, das Standbild Nebukadnezars auch kurz angesehen, ja. Jawohl. Und da, ich weiß noch, ich habe ja dann zwei Seiten zugedeckt, damit es nicht zu viel wird. So, jetzt fragen wir uns, was ist dann draußen? Innen sind die Geschöpfe. Und draußen wohnt der Schöpfer in einem unendlichen Licht und Raum, wo niemand zukommt. Unser Gott thront hier. Er wohnt aber nicht da drin, sondern in dem unendlichen Licht, in das niemand zukommt, kein Engel und kein Mensch. Er allein, der Schöpfer, beherrscht und bewohnt die Unendlichkeit. Als Jesus zur Erlösung, wenn wir lesen in der Übersetzung, in die Welt kam, dann verstehen wir unter Welt was? Unsere Erde, dass wir auf die Erde gekommen seien und denken vom Thron Gottes und dann fühlen wir uns noch weiß wie weise. Nein, er kam von außen in den Kosmos hinein zur Erlösung, in den Kosmos, in sein endliches Weltall kam er hinein. Eis ten Kosmon, ton Kosmon, hinein. Und kurz vor Gethsemane und Golgatha, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war und dass er wieder aus dem Kosmos, des Weltalls seiner Schöpfung, hinausgehen werde, zurückkehren werde zum Vater. Lesen wir. Geht der, ging er wieder hinaus. Er kam als Don Kosmos und ging wieder hinaus aus dem Kosmos, was nun sein Wesenhaftes, sein eigenes persönliches Gotteswesen und sein unendliches Wesen und seine Wohnung in der wirklichen Unendlichkeit mit dem Vater im Geiste betrifft. Ja. Er ist überall gegenwärtig. Er kam in den Kosmos. Und der Kosmos nahm ihn. Aha. Also ist er hier zu Hause in seiner Schöpfung? Gar nicht. Er kam aus dem Licht, in das niemand hinzukommt. In was für eine Situation? Da kam er in die Finsternis dieser gegenwärtigen Schöpfung. Und die Finsternis in dieser ganzen Schöpfung hat dieses Licht der Herrlichkeit des Sohnes Gottes nicht. erkannt. Und wer es daran war zu erkennen, abgelehnt und weggeschafft. Innen die Geschöpfe, draußen der Schöpfer. Drinnen sind die Söhne Gottes. Und dem Tage, da die Söhne Gottes pflegten, vor Jehova zu treten. Hier. Geistmächte. Die Söhne und draußen ist der Sohn. Nur einer. Drin sind die Lichter und draußen ist das Licht. Drin sind die Götter und draußen ist nur der Gott. Dieser Gott macht sich eine Ehre daraus, sich im Alten Testament mindestens 5 bis 7 Mal zu bezeichnen: Ich bin der Gott der Götter. Wer von uns will übersetzen, ich bin der Gott der Götzenbilder? Ich stelle diese dumme Frage, weil wir, wenn wir in unserer Bibel von Göttern lesen, an Götzenbilder denken. Weil wir belehrt worden sind, es gibt überhaupt keine Götter.
2 Kassetten. Gott, Götter, Engel, Geister.
Bravo. 2 Kassetten. Bitte. Und diese göttliche Orientierung, die die ganze Christenheit und die Belehrung der Christenheit unterschlagen hat. Es gibt keine Götter. Unterschlagung von Gottes Worten, die der Herr Jesus erwähnt und sagt. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, dass es Götter gibt. Und die ganze Christenheit hat die Schrift in der Hinsicht aufgelöst und muss sich nicht wundern, wenn sie keine göttlichen Antworten hat auf die unheimliche Situation auf dem Erdenrund unter den Menschen und im ganzen Weltall. Lassen wir uns durch die göttliche Wahrheit dieser Zusammenhänge belehren, dann haben wir nicht nur keine Antwort, sondern so wunderbar befriedigende und tröstende Antwort, orientierende Antworten. So. Also, ich bin der Gott der Götter. Nur schnell. Und die Religionen da auf unserer Erde sind Produkte der Götter, die Gott über die Nationen als verantwortliche Chefs gestellt hat. Die Religionen. Produkte von erschaffenen Wesen, von erschaffenen Herrlichkeiten. Und nur das Evangelium Jesu Christi ist das lebendige Ergebnis des einzig wahrhaftigen Gottes. Ist das ein Unterschied? Aha. Und unsere global gewordene Ökumene, bitte, wir wissen, was ich meine, die ist jetzt daran, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen einzigen Gottes herabzunivellieren auf die Religionen der Götter, der erschaffenen Wesen. Haben wir hier eine Antwort? Haben wir einen Unterschied? Einmalig, gewaltig. Ja, ich muss das noch sagen. Haben wir nicht alle schon den Eindruck gehabt? Man gibt sich, die Christenheit gibt sich Mühe, den Unterschied zwischen dem Christentum und anderen Religionen herauszustellen. Und keine dieser Bemühungen ist befriedigend. Keine. Weil es keine Götter gibt, gibt es keine befriedigende Antwort. Versteht ihr mich? Ja, nach der Unterschlagung dieser göttlichen Wahrheit durch die ganze Belehrung der Christen. Also, drin sind die Geister der Himmels von aller Hand, nicht? Und draußen ist der Geist. Drin sind die Lebewesen und draußen das Leben. Und so könnten wir beliebig weiterfahren. Beliebig weiterfahren. Also haben wir eine Antwort, Herr Professor, sagen Sie mir, was ist denn draußen, wenn das Weltall endlich ist. Noch einmal, was jetzt die Wissenschaft, was Gott dieser Wissenschaft heute geschenkt hat, auf dem Wege der Mathematik, der Rechnung, zur Erkenntnis zu kommen, unser Weltall, dieser Kosmos, kann unmöglich unendlich sein. Nur auf dem Weg der Rechnung, auf dem Weg des Logos. Wunderbar. negativer Pol, positiver Pol. Und dazwischen genau die Ordnungen der Reihe nach, wie sie im Hause Gottes der Reihe nach vorhanden sind. Im Weltall. Und jetzt, vielleicht habe ich das auch schon drauf oder da drauf hin, ja, vielleicht. Wenn auch wir Gläubigen in der selbstverständlichen und sicheren Kenntnis oder gar Erkenntnis, die Schöpfung Gottes kann nur unendlich sein. Etwas anderes wussten wir nicht. Wissenschaft klar. Haben wir schon und unsere Väter seit Jahrtausenden gelesen von Gott, der die Himmel abgegrenzt hat mit der Spanne, hat man mitleidig die Achsel gezuckt. Bis vor 15 Jahren ungefähr. Dass Jesus, wenn er kommt, die große Macht und Herrlichkeit, die heiligen Engel sammelt von einem Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Und so weiter. Biblisches Zeugnis schon längst klar. Wenn wir lesen, Gott trägt das Weltall, können wir uns das jetzt gut vorstellen. Der einzig Wahrhaftige, ein vergängliches, endliches Weltall geschaffen. Genau nach den Ordnungen, die er selbst in seiner Unendlichkeit bewohnt. Im Hause meines Vaters sind da viele Wohnungen. Das Haus des Vaters ist nicht in dieser Schöpfung. Wo ist denn Jesus zuerst durch alle Himmel hindurch und dann über alle Himmel hinausgefahren? Wo ging er hin? In ein Heiligtum, das nicht mit Händen Gottes gemacht ist, nicht von dieser Schöpfung ist. Aha. Und wenn diese Hütte abgelegt wird, nur schnell, was steht da? Dann haben wir nicht nur wieder eine Hütte da oben und nicht nur irgendeinen Bau, sondern was für einen Bau? Der nicht mit Händen gemacht ist. Also nicht von dieser Schöpfung ist, haben wir, wenn wir diese Hütte ablegen, hat unser innerer neuer Mensch, nicht nur Geist samt Seele, eine Behausung, ein Haus außerhalb dieser Schöpfung. Schon in der Herrlichkeit unseres Gottes selbst. So. Ich erinnere noch daran, in dieser Ordnung, noch einmal das Wort Salomos, schaue das Werk Gottes an. Da sind wir dran. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Wissenschaft, alles in sich gekrümmt, in elektromagnetischen Linien und Feldern und so weiter. Alles verläuft so. Das sind zwischen positiv und negativ, zwischen gut und böse, bitte rangiert da alles jetzt. Auf unserer Erde und im Weltall. Bitte, ist das selbstverständlich. Ne? Sehr einfache Sache, positiver Pol und negativer Pol. Und es ist aber das ganze Weltall in dieser Hochspannung, ja, vor uns vorhanden. Er trägt das All. So. Hier ist ein Stern. Der Beobachter von der Erde aus, also hier haben wir unsere Erde, unser Sonnensystem, sagen wir mal so. Der Beobachter von der Erde aus sieht den Stern nicht von hier in dieser Richtung, sondern das Licht dieses Sterns kommt einem Erdbewohner von der Seite entgegen. Und das Auge des Beobachters, sagen wir eines Astronomen, der sein Fernrohr auf den Stern richtet, richtet sein Fernrohr in diese Richtung und meint, der Stern sei ungefähr hier. Nichts zu machen. Ich stelle nur die Frage, wäre es heute am Platz, an der Zeit, dass die Distanzberechnungen unserer Astronomen revidiert würden, da es so ist. Ist in Wirklichkeit ganz anders. Ganz anders. Angenommen, wir in Europa wohnen hier, das sei die Erde. Wenn wir unsere Augen nach oben richten, dann haben wir direkt den Thron Gottes vor uns. Jesus richtete sein Angesicht gen Himmel und sprach: Vater. Nun, unsere Tochter, die hier ist, in Neuseeland wohnt, auf der Gegenseite, wenn die ihre Hände ausbreitet gen Himmel, dann breitet die genau in gegenteiliger Richtung aus. Was passiert? Kommt es auch an am Thron Gottes? Genügt. Und jetzt noch die Gottes Worte: aus Gott und durch Gott und in Gott hinein ist das All erschaffen. Römer 11, Vers 36. Telegramm Gottes in Bezug auf die Schöpfung. Ganzer Heils- und Weltplan. Aus Gott heraus gestellt, die ganze Schöpfung. Durch Gott getragen, trägt das All. Und in Gott hinein, zurück, ist das ganze Weltall geschaffen. Aber diese Operation aus Gott heraus, in sich selbst gestellt, eine ganze Schöpfung, um dann wieder in Gott zurückgeführt zu werden, in ihn hinein, ne? Ist keine Operation, die keinen Sinn hat und kein entsprechendes Endergebnis zeitigt, sondern eben eine Herrlichkeit ergibt, die auch für Gott nur auf diesem Wege möglich war. Nur Gott allein bewohnt und beherrscht die Unendlichkeit. Er allein ist ohne Anfang und ohne Ende. Und wir, die wir in Christus sein dürfen, mit ihm gekreuzigt, gestorben am Kreuz, begraben worden, mit ihm verwandelt, mit ihm lebendig gemacht und durch alle Himmel gefahren und mit ihm niedergesetzt, nicht in den Himmeln, sondern droben in der Höhe. Das sind die Ausdrücke. Denn unser Leben ist mit Christo verborgen in dem Gott, der die Unendlichkeit bewohnt und in einem Licht wohnt, wo niemand zukommt. Da sind wir geborgen und verborgen. Jetzt bitte das wegnehmen und das nächste ganze Bild auflegen. Jetzt die Überschrift: Ordnungen der Himmel.
Die Möglichkeiten, dass es gibt. Und einige. Hab's auch versucht.
Gut. Ja. Zuerst Erklärung, was ist hier dargestellt? Was wir jetzt in der eben gezeigten Form vor uns hatten, da haben wir also eine Ahnung gewonnen, wie dieses endliche Weltall sein könnte. So. Und hier haben wir nun die Darstellung vor uns, jetzt rein schematisch, also nicht der Form nach, sondern was hier jetzt sehr wichtig ist, zu sehen, zu verstehen, dass nun zwischen diesen beiden Polen Erde mit Menschen, Thron Gottes, dass dazwischen nun von Gott geordnete Stockwerkseinteilungen vorhanden sind. Zuerst, was hier jetzt schematisch dargestellt ist, das stellt die Oberfläche unserer Erde dar. Einfach Schema Oberfläche. Und alles, was abwärts geht, sind die Ordnungen im Innern unserer Erde, also unter der Erdoberfläche hier. Alles, was von dieser Erdoberfläche jetzt aufwärts geht, sind die Stockwerksordnungen, die Gott in den Himmelsräumen gesetzt und geordnet hat, bis hinauf zum Throne Gottes. Und diese Geldzone da oben, die bezeugt uns, das sind nun die Orte über allen Himmel, immer über allem. Denn unser Gott ist immer über allem, in jeder Hinsicht. Also Erdoberfläche unter der Erde, von der Erde weg, Richtung Thron Gottes, die Stockwerksordnungen vor uns. Und dann außerhalb unserer Schöpfung, ja, wieder natürlich ringsum sich ausdehnen, die Unendlichkeit Gottes und wie die Schrift dann diese Dinge bezeugt, von der Erde aus, das und das und das und das und dann Gott über allem und droben und so weiter. Senkrecht haben wir vor uns hier den Schöpfungsbericht von Erde und den Himmelsordnungen. Diese schmale Zone, Psalm 148. Diese Zone, Hauptzeuge für die ganze Darstellung hier, Hesekiel 1. Hesekiel Kapitel 1. Diese Zone, die Ordnungen des Hauses Gottes von außerhalb des Lagers, Lager Israels, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Ordnungen des Hauses Gottes jetzt im ganzen Weltall. Übereinstimmend mit allen anderen. Standbild Nebukadnezar, was Gott dem Nebukadnezar gezeigt hat. Und dann Offenbarung Jesu Christi, hier dargestellt. Und wir merken hier, die grauen Zonen, die braunen Zonen, die hellgrauen Zonen, die Goldzonen. Eisen, Erz, Silber, Gold. Gilt auf allen Ebenen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Partien aus unserem Gotteswort herausgewählt. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22, Psalm 148, Hesekiel 1, die Darstellung des Hauses Gottes, Standbild vom Propheten Daniel. Ganz verschiedenste Einheiten in unserer Bibel, von vorn bis hinten, und alle bezeugen uns miteinander, ist ihr Zeugnis einstimmig, was nun diese Stockwerksordnung betrifft. Erste Tatsache, bitte. Mond, Erdoberfläche, Mond. Wir beachten eine, die sehr wichtige Sache, ihr seht. Hier Sonne, Mond und Sterne dargestellt, bitte alles nur schematisch, bitte. Ja, nicht maßstäblich oder das etwas. Nur die Stockwerksordnung schematisch dargestellt. Da habe ich Wellen, Wasser oberhalb von Sonne, Mond und Sternen eingezeichnet und Wasser unterhalb von Sonne, Mond und Sternen. Es werde Licht und es war Licht. Und dann, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Also, jetzt muss ich gleich weiterfahren. Und siehe da, als Gott am vierten Tag die Himmelslichter ins Dasein rief, jetzt kommt das Wichtige, hebräische Zeugnis, es werden Lichter, sprach Gott, wo? In der Ausdehnung der Himmel. Aha. In. Ein paar Mal. Aha. Wo haben wir denn die Ausdehnung oder bei Luther die sogenannte Feste der Himmel zu suchen, wenn alle Gestirne in dieser Ausdehnung drin sind? Oh. Soweit es Sonne, Mond und Sterne gibt, ist immer noch was? Ausdehnung der Himmel. Und diese Zone ist nur die so, sind nur die sogenannten Himmel. Denn die Schrift kennt noch welchen Ausdruck? Die Himmel und aller Himmel, Himmel. Genauso der König der Könige. Aller Könige, König. Maximaler Himmel, die wirklich die Bezeichnung Himmel, wie wir sagen, verdienen. Die Bezeichnung richtig ist. Und die ganze Zone, wo Sonne, Mond und Sterne sind, ist nur die von Gott so genannte. Wir haben ja hier schon was gehört. Sonne, Mond und Sterne, Originalchronometer Gottes. Und der ganze gestirnte Himmel ist nur das Zifferblatt am Chronometer. Mit den 12 Ziffern und den darüber hinwegschreitenden Zeigern. Und das Uhrwerkgefüge am Chronometer Gottes ist die unsichtbare Welt der Geister und der Engel und der Heerscharen und was da alles vorhanden ist. Und was am Zifferblatt sichtbar ist, entspricht genau dem, was im Unsichtbaren dahinter vor sich geht. Und was dann, wenn die Entscheidungen im Unsichtbaren gefallen sind, dann bekommen wir auf der Erde noch etliche Kostproben, was da oben im Unsichtbaren geschehen ist und was Gott am Himmel angezeigt hat. So. Gott setzte Sonne, Mond und Sterne in die Feste der Himmel, Luther, Elberfelder, in die Ausdehnung der Himmel. Also, wenn es nun Gott Wasser von Wassern geschieden hat, also gleichnamige Dinge, scheidet er voneinander. Der Unterschied besteht nur darin, dass es Wassermengen gibt oberhalb der Ausdehnung und Wassermengen unterhalb der Ausdehnung. Ja, was haben wir jetzt für eine Blickweite bekommen, liebe Geschwister? Wo ist die Ausdehnung der Himmel? Wasser darüber, Wasser darunter. Bei mir waren lange Zeit die Wasser unter der Ausdehnung, unter der Feste, unsere Meere und Flüsse, unsere Wasser auf der Erde und die Wasser über der Feste, das waren die höchsten Wolken. Und dazwischen, das war die Feste. Sehr einfach. Ja, und dann war ich halt da drin nicht ganz zufrieden, nicht? Dass das jetzt da um unsere Erde herum alles sein soll. Nicht? Oh. Ja, liebe Geschwister, was bedeuten denn die großen Wasser, von denen die Schrift uns Meldung gibt? Das sind Heerscharen und Sprachen von Engeln und Menschen. Aha, aha. Gibt es da oben am Thron Gottes auch Sprachen und Heerscharen von Engeln? Gibt es unterhalb der Mondbahn, zwischen Erde und Mondbahn, gibt es da auch Heerscharen und Sprachen von Engeln? Ja, ja, jetzt sind wir in Verlegenheit. Ne? Oh. Ganz genau. So, jetzt sage ich, nein, es sehen wir, wie unsere Wissenschaft uns schon belehrt von Stockwerksordnungen von der Erdoberfläche nur bis zur Mondbahn. Sie nennt bis circa 10 Kilometer über unserer Erdoberfläche, nennt sie dieses Stockwerk, ja, Troposphäre. Bis 30 Kilometer Erdentfernung, Stratosphäre. Und dann kommt die Mesosphäre. Bei 100 Kilometer Höhe, Abstand von der Erde, die Mesosphäre. Und dann kommt die Ionosphäre, oder ich kann da nicht recht mehr lesen. So. Ionosphäre und genau längs der Mondbahn, wie der Mond unsere Erde umkreist, lehrt uns die Wissenschaft, hier beginnt der Weltraum, der offene Weltraum. Also seht, zwischen Erdoberfläche und Mondbahn werden wir, und das dürfen wir weitgehend den Herrschaften abnehmen, nicht? Alles kontrolliert und die Dinge sind bewiesen und genau untersucht. Also schon etwa 4, 5, 6, 7 Stockwerke nur zwischen Erdoberfläche und Mondbahn. Ja, so. Wunderbar. Können wir Gott danken, nicht? Die haben das ja alles eingesammelt und aufgehäuft, nicht? Für uns. Damit wir davon Kenntnis nehmen und einen ersten Beweis dafür haben, ja, wenn hier das kleine Stück schon so stockwerksgefügsmäßig wunderbar geordnet ist, nicht? Wie viel mehr muss alles andere, was da noch bis zum Throne Gottes dann angeordnet ist, erst recht so sein. Also genügt jetzt, was Schöpfungsbericht uns sagt, Wasser über der Feste, Wasser unter der Feste. Das heißt jetzt für uns, wissen wir, es gibt eine Zone im Weltall Richtung Thron Gottes, wo es weder Sonne noch Mond noch Sterne gibt. Und das sind die hochheiligen Engel und ihre Heerscharen und diese gewaltigen, majestätischen Fürstentümer und Gewalten um den Thron Gottes oder zuerst noch im Heiligtum und dann um den Thron Gottes herum. Es seien die Ältesten, es seien die lebendigen Wesen und wie die Heerscharen alle heißen mögen. Wir verlassen jetzt den Schöpfungsbericht und schlagen Psalm 148 auf und staunen, wie der Geist Gottes in einem solchen Psalmlein oder Psalmlein diese Stockwerksordnungen Wort für Wort bestätigt und nennt. Also, Psalm 148, da haben wir übrigens gerade den Beweis, Psalm 148, wenn wir lesen, Vers 1, lobet Jehova, das heißt im Hebräischen Halleluja, lobet Jehova von den Himmeln her. Warum betone ich das Wörtchen her? Vers 7, das begreifen wir sofort, lobt Jehova von der Erde her. Das begreifen wir nicht. Aber von den Himmeln her. Wo ist er dann, wenn ihn ein Lob erreicht, von den Himmeln her? Außerhalb. Außerhalb. Wer es nicht glaubt, zahlt nicht einen Taler, sondern liest das letzte Wort im gleichen Psalm 148, Vers 13. Er, sein Name ist hoch erhaben, er allein. Seine Majestät ist über Erde und den Himmel. Aha. Verstehen wir jetzt, dass sogar sein Lob, der im unendlichen Weltall wohnt, ne? Ein Lob ihn erreicht, von woher? Von den Himmeln her, in welche wir, darf ich mal sagen, den lieben Gott bis jetzt haben wohnen und thronen lassen.
Bitte Kassette wenden.
Achtung. Die Reihenfolge mit Vers 2, Elberfelder, beginnend, beginnt genauso wie von der Erde her, lesen wir schnell Vers 7, lobet Jehova von der Erde her, wo beginnt es? Auf den höchsten Bergen der Erde, oder? Ihr Wasserungeheuer und alle Tiefen, wo beginnt es? Unten. Und jetzt Vers 2, von den Himmeln her, lobet ihn alle seine Engel, die ausgesandt sind, zu welchem Zweck? Denen zu dienen, die die Gerechtigkeit Gottes und die Rettung ererben. Nicht wir dienen wir Engeln, sondern die Engel sind allzumal dienstbare Geister. Jetzt Achtung. Ob sie da unten den Menschenkindern dienen, oder hier, oder hier, oder hier, oder ob sie am Throne Gottes oben dem Herrn selber dienen. Es sind alles Dienstboten, Engel, bitte. Und jetzt gucken wir hierher. Lobt ihn alle seine Engel, hier auf der unten. Lobt ihn alle seine Engel, ihr Heerscharen. Wir sind hier. Wir werden das hier verstehen lernen. Ihr Heerscharen, wie geht's weiter? Lobt ihn Sonne, Mond und alle ihr leuchtenden Sterne. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier, ne? Etage höher. Wie geht's weiter? Lobet ihn, ihr Himmel der Himmel, denn Heiligtum und Allerheiligstes heißen, und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Haben wir jetzt die Quittung in einem Psalm? Die Stufenordnung, die Stockwerksordnung, bitte. Ich pflege jeweils zu sagen, wenn es nicht passt, auskneifen kann jeder. Ablehnen kann jeder da drin und niemand merkt es nicht. Ich empfehle aber, hier aufzuhorchen und zu staunen, sich zu freuen und neu fähig zu werden, wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten zu können. Loben sollen sie, wer? Der Reihe nach von unten rauf, den Namen Jehovas, denn er gebot und sie waren geschaffen, die da unten und alle bis zum Throne Gottes hinauf. Sie waren geschaffen und er stellte sie hin für immer und ewig. Bitte? Was heißt, was bedeutet auch hier immer und ewig? Bedeutet das immer und ewig? Nein. Wieder das hebräische Wort Zeitalter. Solange die Zeitalter dauern. Er gab ihnen eine Satzung und sie werden sie nicht überschreiten. Lobet Jehova von der Erde her, ihr Wasser ungeheuer und alle Tiefen. Ja, was steht in diesen Wörtchen? Kennen wir ein Wasserungeheuer der Schrift, das mit Namen genannt wird? Leviathan. Was steht da? Der soll mal loben, aber sagt das niemand. Und alle Tiefen, was heißt das auf Deutsch? Alle Gerichtstiefen, die wir mit der Barmherzigkeit unseres Gottes nicht mehr vereinbaren können, werden ihn einmal loben. Oh, Psalm 148. Ist das auch Evangelium? Begreift ihr mich so langsam, wenn ich sage, der alte Wein, das Alte Testament ist noch wunderbar, noch herrlicher, noch milder als der neue Wein, der gefährlich ist, wegen seiner Explosivkraft, der Gärung. Und dann kommen alle die Dinge, und dann Vers 9 kommen die Berge und Hügel, Fruchtbäume und alle Zedern des Libanon, und dann die Tiere und die Könige der Erde und die Richter und Fürsten und so weiter. Auch hier gilt, loben sollen sie den Namen Jehovas, Vers 13, denn sein Name ist hoch erhaben, er allein. Seine Majestät ist über Erde und über den Himmel. Stimmt's? Psalm 148. Jetzt schlagen wir Hesekiel 1 auf. Kapitel 1. Hesekiel 1, Vers 1, Mitte. Da taten sich die Himmel auf, und ich, Hesekiel, sah Gesichte Gottes. Ah, sind wir hier am rechten Ort? Hesekiel auf der Erde bekommt von Gott ein Gesicht. In welcher Richtung? Da taten sich die Himmel auf und ich sah Gesichte Gottes. Und dann staunen wir, wenn wir in Vers 4 lesen, siehe, ein Sturmwind kam von Norden her und eine große Wolke und ein Feuer sich ineinander schlingend. Ha. Sturmwind, Wolke, von Norden her, Feuer, da sind wir ja noch immer noch auf der Erde. Nein. Jetzt auf einmal, und ein Glanz rings um dieselbe, diese Erscheinung. Und aus seiner Mitte des Feuers, aus der Mitte des Feuers her, strahlte es wie der Anblick von glänzendem Metall. Was hier skizziert ist, ist das, was wir jetzt dann lesen. Von glänzendem Metall. Und aus seiner Mitte hervor erschien die Gestalt von 4 lebendigen Wesen. Jetzt wissen wir noch nicht, wo diese 4 lebendigen Wesen stehen. Wir haben nur was gelernt bei Psalm 148? Dass der Geist von unten anfängt und dann nach oben fortschreitet. Nicht? So. Und das werden wir unheimlicherweise bestätigt finden. 4 lebendige Wesen, denken wir an die da oben, ne? Im Thron Gottes. Das sind 4 lebendige Wesen. Aber diese lebendigen Wesen da unten, da hat jeder einzelne der 4 Angesichter. Es sind also im Ganzen 16 Angesichter, wie sie hier dargestellt sind. 4 mal 4. Und genau jeder einzelne der 4 hat 4 Angesichter, genau wie die da oben, nur 4 Lebewesen sind, aber jeder hat nur ein Angesicht. Und da hat jeder der 4 hat alle 4 Angesichter von den 4 da oben. Also, ist es auch hier so, dass Gott in unmittelbarer Erdnähe zwischen Erdoberfläche und Mondbahn, wo die Wissenschaft uns diese Einzelstockwerke schon feststellt und erklärt hat, ne? Dass in diesem Raum zwischen Erdoberfläche und Mondbahn um unsere Erde herum Lebewesen aufgestellt sind, die zu verwechseln sind mit den Lebewesen da oben. Ne? Wieder, dass Gott da unten Dinge arrangiert und zur Darstellung bringt, die er in allen weiteren Etagen immer auf höherer Ebene noch wunderbarer darstellt. Weiterlesen. Und jedes von ihnen, also zuerst noch, und dies war ihr Aussehen, sie hatten die Gestalt eines Menschen. Was? Lebendige Wesen, Gestalt eines Menschen. Und jedes hatte 4 Angesichter. Dann die Füße und Fußsohlen. Wird alles beschrieben, und zwar die Fußsohle, und sie funkelten wie der Anblick von leuchtendem Erze. Ja. Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln. Vers 9. Ihre Flügel waren verbunden, einer mit dem anderen. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Sie gingen ein jeder stracks vor sich her. Also das ist eine Bewegungsmöglichkeit, haben die. Die können gleichzeitig nach allen Richtungen sich bewegen, ohne sich zu wenden. Ah, das wäre ja die von allen kriegführenden oder rüstenden Nationen das Flugobjekt, nicht? Das sie längst gern hätten. Und Salomo sagt, bitte, unter der Sonne gibt es wie viel Neues? Nichts Neues, denn im Unsichtbaren unter Sonne zwischen Erdoberfläche und den Gestirnen ist bei diesen Lebewesen und ihren Heerscharen alles schon da. Wir werden staunen. Ich greife nur Verse heraus. Vers 12, und sie gingen ein jedes stracks vor sich hin. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und die Gestalt der lebendigen Wesen, ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Das Feuer fuhr umher zwischen den lebendigen Wesen, und das Feuer hatte einen Glanz, und aus dem Feuer gingen Blitze hervor, und die lebendigen Wesen liefen hin und her, wie das Aussehen von Blitzstrahlen. Also wie rasch können sich die bewegen? Vers 15, jetzt wird es unglaublich real für uns. Und ich sah die lebendigen Wesen und siehe, da war ein Rad auf der Erde. Also wo sind wir jetzt? Sind wir am Thron Gottes oben oder bei uns unten? Sind das lebendige Wesen, die in nächster Erdnähe sind? Die umgeben uns, wir sehen sie nicht. War ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen nach ihren vier Vorderseiten. Ja. Also schon sind wie viele Räder da? Vier. Vor jedem. Dann geht es so weiter. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit, da haben wir ja Werktätige vor uns. Ein Rad, ein Zahnrad ist das Symbol der werktätigen Arbeiter. Spielen die heute auf unserem Erdenrund eine Rolle? Die Gewerkschaften mit ihrer Arbeit und ihrem Räderwerk. Und die vier hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten des Rades wäre. Wie sagen wir denn? Ein Räderwerk, sagen wir denn. Gibt es auf unserem Erdenrund heute auch Räderwerke? Woher kommen die? Wer hat diese technischen Realitäten, der nun die Menschen handfest oder habhaft geworden sind, nicht? In ihre Hände gelegt? Diese lebendigen Wesen, die die Menschheit direkt umfluten. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. Und ihre Rücken, jetzt weil es Räder sind, ihre Felgen übersetzt, waren hoch und furchtbar. Und ihre Felgen waren voll Augen ringsum. Sehen die viel, was da alles geschieht unter uns Menschen? Die sehen alles, augenblicklich. Sind die alle Zeit überall gegenwärtig, auf dem ganzen Erdenrund? Und wenn die lebendigen Wesen gingen, so gingen die Räder neben ihnen. Und wenn die lebendigen Wesen sich von der Erde erhoben, so erhoben sich die Räder. Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie. Dahin, wo der Geist gehen wollte. Jetzt denken wir, wunderbar, nicht? Diese lebendigen Wesen, alles vom Geist geleitet. Und jetzt kommt dann etwas unmöglich Erschreckendes. Ich lese es gerade. Schlussvers 20. Denn der Geist dieses lebendigen Wesens war im Räderwerk. Ja, so etwas. Wenn es wenigstens hier wäre oder hier. Ne? Aber die haben sowas nicht. Die haben sowas nicht. Haben keine Seele. Der Geist war dieser lebendigen Wesen im Räderwerk. Bitte, wie sagen wir der Sache heute? Der Geist ist immer die innerste Impulsstelle, der Geist, im Herzen. Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Der Geist in unserem Herzen. Und jetzt im Räderwerk, die Antriebskraft im Räderwerk, dem sagen wir doch ein Motor. Oh. Was ist denn da mit unseren Autos da unten? Hast du ein Räderwerk drin? Eigene Antrieb, kein Auto heißt ja in sich selbst die Kraft. Die Antriebskraft. Ne? Gibt es tatsächlich etwas Neues unter der Sonne? Das ist diesen Lebewesen schöpfungsmäßig von Gott auf wunderbare Weise zugeteilt. Ne? Alles. Und heute... Sphäre, 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 Sphäre. Was heißt denn Stratosphäre auf Deutsch? Zone der Heerlager. Was ist denn ein Stratege? Militärfachmann. Stratosphäre nennt unsere Wissenschaft eine bestimmte Etage da zwischen Erdoberfläche und Mondbahn. Und da sind diese Heerschare aufgestellt. Wir werden es gleich lesen. Noch einmal. Vers 21 am Schluss. Denn der Geist dieses lebendigen Wesens war in den Rädern, im Räderwerk. Und jetzt kommt die Stockwerksordnung. Achtung. Vers 23. Und über den Häuptern dieses lebendigen Wesens, also die ganze Gruppe hier, wird bezeichnet als eine Einheit, ein lebendiges Wesen, obwohl vier Einzelwesen sind, wobei jedes der vier Angesichter hat. Es sind also 16 Angesichter da. Ich darf gar nicht sagen, also wer die anschauen könnte, der würde immer auf sich gerichtet drei verschiedene Angesichter sehen. Die sind Löwenangesicht, 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 Löwenangesicht. Rechts Stier, links, was haben wir noch? Mensch, nicht? Und Adler, alle Adlerangesichter, dann kann ich hier darstellen, sind alle gegen die Mitte gerichtet. Das heißt, hier ist das Hauptquartier dieses lebendigen Wesens. Und das sind Adlerangesichter. Und dem sagen wir heute, sagt die Schrift, Luftgebiet, einfach Luft. Wie wird Satan heute auch noch genannt? Der Fürst der Gewalt der Luft. In all diesen Sphären. Diese lebendigen Wesen sind unter seine Kontrolle gekommen, vollständig. Haben wir eine Antwort, warum es so aussieht, wie es aussieht? Und über den Häuptern des lebendigen Wesens war ein Gebilde einer Ausdehnung. Haben wir von der auch schon gehört? Haben wir von der auch schon gehört? Dass Gott Sonne, Mond und Sterne in die Ausdehnung, genau das hebräische gleiche Wort, gesetzt hat. Also, diese Ausdehnung, wo Sonne, Mond und Sterne sind, erstes Gestirn der Mond, ist über ihren Häuptern. So. Also wie weit hat Gott ihren Bewegungsraum festgelegt? Oberfläche der Erde bis zur Mondbahn. So. Über ihren Häupt das Gebilde einer Ausdehnung, und zwar wie ein funkelnder Kristall, der Sternhimmel. Die Sterne in der Ausdehnung sind für uns, es Achtung, wie im weiteren Text die Etageneinteilung immer wieder wiederholt wird. Weil der Geist Gottes wusste, also wir Gläubigen, die den Herrn lieben und ihm jedes Wort abnehmen wollen, nicht? Wir sind so träge, ja, wir lesen das und über und unter und über und unter und über und unter und über und unter, das interessiert uns ja kaum. Nicht wahr? Weiter. Ausgebreitet oben über ihren Häuptern, also die ganze Aufstellung unter den Gestirnen. Und unter der Ausdehnung waren ihre Flügel gerade ausgerichtet. Ich habe das primitiv einmal so dargestellt, dass wir das nicht vergessen. Ein jedes von ihnen hatte so viele Flügel und so weiter. Und wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel, Achtung, wie das Rauschen großer Wasser. Haben wir jetzt Wasser? Lebendige Wesen, Heerscharen, die Gott Wasser nennt, obwohl es lebendige Wesen und Heere sind. Sag ruhig mal ja. Und die Stimme, wie die Stimme des Allmächtigen, aber nicht die Stimme des Allmächtigen, sondern nur wie. Das Rauschen eines Getümmels, wie das Rauschen eines Heerlagers, Stratosphäre, Wissenschaft. Liebe Geschwister, ihr lieben Jungen, lohnt es sich, als gläubiger Mensch viel zu wissen, reich gemacht in allem Wort und allem Wissen? Haben wir dann so langsam eine Orientierung, die wie weit reicht? Über die ganze Schöpfung hinaus. Und uns die Gottesordnung in dieser gegenwärtigen Schöpfung erklärt. Und wenn wir dann lesen, dass der Satan im Antichristen auf die Erde geworfen, was machen wird? Von der Erde aus hinaufsteigen wird und zuerst sich erheben wird über alle Götter und dann erwagt, weiterzusteigen und sich da in Raumstationen zu befestigen, wird er Worte reden gegen den Höchsten und gelingen haben. Und dann wird er von den Sternen und von den Heiligen der höchsten Wesen auf die Erde herunterwerfen, um Beweise zu bringen, er sei Gott und kein anderer. Steht so geschrieben? Haben wir seit Kindesbeinen gelesen, aber da drin gedacht, ja, sowas gibt's doch nicht. Sowas gibt's.
Energie ist vorhanden.
Also, er ist der Allenergiefachmann. Also, ich darf sagen, warum lässt ihm keine Ruhe? Er hat persönlichen Kontakt mit dem Mann, der an ganz bescheidener, abgelegener Stelle diese Dinge an vorderster Linie schon in der Hand hat. Schon Weltallenergie angezapft. Ohne irgendetwas. Funktioniert schon. Bitte, in die Hände einer gottlosen Menschheit gelegt jetzt. Warum? Dass alles Unmögliche, was in unserer Bibel steht, was am Ende der Tage dieses Zeitalters geschehen werden wird und geschehen muss, überhaupt möglich ist. Von Seiten von Geschöpfen, die von Gott getrennt sind.
Also dieser Club zur Ehre dieses Wissenschaftlers, er ist ein gottesfürchtiger Mensch,
jawohl,
noch nicht gläubig an den Herrn Jesus Christus.
Jawohl,
ja. Das muss schon richtig sein.
Jawohl, danke schön. Das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen eines Heerlagers. Wenn sie stillstanden, ließen sie ihre Flügel sinken und es kam eine Stimme, Achtung, es kommt eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir dort, wo es keine Sterne und keine Sonne, Mondsterne mehr gibt, im Weltall der gegenwärtigen Schöpfung. Eine Stimme von oberhalb der Ausdehnung, welche oben über ihren Häuptern war. Repetiert das Wort Gottes, wenn hier oben angekommen, immer noch die Sache bis da unten raus. Die über ihren Häuptern war. Jetzt kommt Vers 26, und oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, jetzt zum dritten, vierten Mal wiederholt, war die Gestalt eines Thrones. So, wo sind wir jetzt? Stimmt's? Unterhalb, oberhalb, oberhalb, unterhalb. Und das Aussehen, wie das Aussehen eines Saphirsteins. Saphir, der Saphirstein hat ja was für eine Farbe. Die himmelblaue Farbe. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen obendrauf. Hat Hesekiel wirklich ein Gesicht Gottes, welches ihm einen Blick in die Ordnungen der Himmel geöffnet hat? Und uns damit erst recht. Wie das Aussehen eines Menschen obendrauf. Und ich sage den Anblick von glänzendem Metall, wo? Da unten so und da oben Gold. Glänzendes Metall, wie unten, nur andere Qualität. Wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum. Von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts sah ich das Aussehen wie von Feuer. Und ein Glanz war rings um denselben, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentage in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Was bedeutet denn der Regenbogen? Den Frieden, das Zeichen für den Friedensbund, den Gott mit Noah gemacht hat mit allem Fleisch. Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft wider Gott. Hat Gott sich erlaubt, ohne jemand zu fragen, gleich zuvor einen Friedensbund mit allem Fleisch zu machen. Hat jemand etwas dagegen? Höchstens die Frommen. Höchstens. Hat Gott jemand gefragt, ob er ihn erschaffen dürfe? Nein. Hat Gott jemand gefragt, ob er ihn, wenn er ihn geschaffen hat, der Vergänglichkeit unterwerfen dürfe? Auch nicht. Darf er dann einen Friedensbund mit allen schließen, ohne sie vorher zu fragen? Sind die beiden ersten Dinge real geworden? Das letzte erst recht. Oh. Ich darf sagen, in den Regenbogenfarben, Spektralanalyse, genau ein Sonnenstrahl gebrochen im Prisma gibt genau die Reihenfolge der Farbskala, wie sie im Regenbogenquerschnitt vorhanden ist. Ein Sonnenstrahl gebrochen im Prisma. Wie heißt das geistliche Prisma, in dem sich Christus hat brechen lassen? Drei sind es, die da zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Das Zeugnis der drei ist einstimmig. Das Prisma des Geistes, wo das Licht der Welt sich hat brechen lassen und jetzt antwortet in der buntfarbigen Weisheit unseres Gottes in Christo Jesu. Abschließend hier, das war, Achtung, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jehova. So, für heute soweit, ich wollte noch ein paar Sätze zu sagen. Das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit. Damit wir verstehen, was da vor uns hingestellt wird mit diesen Worten. Jetzt seht ihr das Unsichtbare, was ich sage. Ich zeige euch hier die Fotografie des Standbildes meines Sohnes. Sind die drei Dinge dasselbe? Ist die Fotografie so viel wert wie das Standbild, das ich gemeißelt habe? Ist das Standbild so viel wert wie mein Sohn, den ich gezeugt habe? Das ist das Aussehen, die Fotografie des Bildes, Standbild der Herrlichkeit Gottes. Ja, alles das, was Gott in der Schöpfung zur Darstellung bringt, sind ja Dinge, die er aus sich herausgestellt hat. Abbilder. Was sind denn wir? Sind wir im Bilde Gottes geschaffen? Haben wir einen Körper sogar? Bitte. Und er ist der Originalmensch. Und Jesus Christus des Originalmenschensohn. Na ja, wenn wir das Abbild Gottes sind als Mensch, wer ist denn der Originalmensch? Gott. Und wenn Jesus mit Vorliebe immer wieder sich bezeichnet, ich bin des Menschen Sohn, dann sagen die Bibelkritiker, er sagt er selber, er sei ein Sohn des Menschen. Nein. Des Menschen Sohn. Der Originalmensch ist Gott, der Vater. Und der Sohn des Originalmenschen ist des Menschen Sohn. Ist er deshalb nicht gleichzeitig auch Gottes Sohn? Wunderbar. Was der uns alle schenkt. Während die Schlussworte, während das hier die Schöpfungsordnung Gottes in unserem Weltall darstellt, wie er es geschaffen hat, als alles noch sehr gut war. Wunderbar. Alles sehr gut war. Stellt das die jetzigen kosmischen Weltreiche dar vom Throne Gottes herab bis auf unsere Erde. Und jetzt Vermischung zwischen Eisen und Ton. Sie, lesen wir, die Eisernen werden sie vermischen mit den Samen der Menschen. Sind wir Ton. Alle diese Geistwesen werden als Metalle dargestellt. Und der Mensch ist abgekniffen, Hiob, von Töpferton. So. Was heißt das also? Die Vermischung zwischen diesen lebendigen Wesen hier, die uns umgeben hier, braucht es da viel? Sie bedürfen der Genehmigung Gottes, dass sie sich in Menschengestalt präsentieren können. Hat Gott das schon einmal genehmigt in den Tagen Noahs? Wird es wieder so sein wie in den Tagen Noahs? Bitte. Und jetzt das Wunderbare, damit schließe ich. Ich schaute bis von den Bergen, Königreich des Sohnes seiner Liebe. Wo ist das? Nicht in dieser Schöpfung. Sich ein Stein, wie heißt er, den die Bauleute verworfen haben? Ein Stein sich losriss außerhalb der Schöpfung. Von was reißt er sich los, der Stein? Jesus Christus, vom Herzen seines Vaters. Reißt sich los und kommt hernieder, stürzt hernieder und braucht nur wo anzusetzen mit einem Schlag. Dieses Gemisch von Eisen und Ton zwischen Geistern und Menschen, und was passiert? Genügt ein Schlag hierher, wenn Christus wiederkommt, durch den Hauch seines Mundes, fallen zugleich das Eisen, das Erz, das Silber und das Gold in sich zusammen. Gleichzeitig. Was heißt das? Also sind diese verschiedenen Weltreiche, bitte, Nebukadnezar, Haupt, Brust und Arme, Bauch und Lenden, Schenkel, Füße, Zehen. Alle die Weltreiche, die nacheinander da waren, geografisch nebeneinander, sind jetzt gleichzeitig da und global da. So. Jetzt verstehen wir, und zwar alle die Lebewesen auf der Erde, konzentriert, alle. Jesus, ein Schlag, empfindlich die Stille und die ganze Herrlichkeit von kosmischen Gewalten, dem Gericht Gottes verfallen, durch den Hauch seines Mundes bei der Epiphanie seiner Pause. Ein Augenblick und schon ist die Sache nicht mehr da. So. Soweit für heute Abend, für uns. Wo sind wir? Das darf ich jetzt nicht unterschlagen. Hier, Johannes wurde gerufen bis hier in den zweiten Himmel, bis zum Throne Gottes. Warum sage ich zweites Himmel? Die Schrift nennt das Heiligtum, das ist die erste Hütte, und das Allerheiligste, das ist die zweite Hütte. Das ist die Zone der ersten Himmel, der Himmel, und das ist der höchste, allerheiligste Ort, der Himmel. Johannes wurde gerufen bis zum Throne Gottes. Den beschreibt er mit allem Drum und Dran. Dann wird ihm gesagt, schreibe in ein Buch, was du gesehen und gehört hast, und sende es den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Paulus gibt Bericht von einem Menschen, der entrückt worden ist, wie weit hinauf? Bis in den dritten Himmel. Als der zweite. Bis in den dritten Himmel. Das ist der Himmel selbst, der Originalhimmel Gottes, der unendlich ist. Entrückt ins Paradies. In was für ein Paradies? Ins Originalparadies. Eines Gartens Gottes. Oh, ich freue mich schon. Liebe Geschwister, geht nicht mehr lange, da dürfen wir uns dort bewegen. Paulus als unser Klassenlehrer, der war schon dort, und was hat der niederschreiben können, was er gesehen und gehört hat? Was er gesehen und gehört hat, das kann der Mensch nicht mal sagen. Also war er vielleicht doch eine Etage höher als Johannes. Er war dort, wo unsere zukünftige Behausung ist, die nicht mit Händen gemacht ist, wenn diese Hütte abgebrochen wird. Damit dürfen wir jetzt aber schließen. Und du hast nichts dagegen.
Kaum zu fassen.
Kaum zu fassen. Danke. Was kein Auge gesehen, keines Menschen Herz gekommen ist, kein Ohr gehört, da hat doch Paulus nicht schwadroniert mit solchen Worten. Da muss doch bei uns eine Fähigkeit sein, wenn wir schon diesen Geist haben, der alles erforschen kann, auch die Tiefen der Gottheit, dass wir solche Dinge erleben, hören, erleben und staunen und sagen, wie er jetzt, was hat er gesagt? Nicht zu fassen. So wunderbar.
Weiteres Band leer.